SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Willkommen zu einer Stunde mit neuen Büchern. Ich bin Anja Brockert und habe heute gute Ratschläge für Sie. So heißt der aktuelle Roman der Britin Jane Gardam. Das ist eine komische und berührende Gesellschaftssatire voller Seitenhiebe auf die englische Mittelschicht. Außerdem sprechen wir über einen Familienroman der Norwegerin Vigdis Hjorth, der von den seelischen Folgen eines Missbrauchs erzählt und von einer Frau, die um die Anerkennung ihrer Geschichte kämpft. Psychologisch klug und ein großer Aufreger in Norwegen. Und wir stellen den neuen Roman von Bestseller-Autorin Isabel Allende vor. Es geht um Kinder, die Opfer politischer Willkür werden und darum, wie sich Flucht und Heimatlosigkeit ins Leben einschreiben. Ein etwas durchwachsenes Leseerlebnis. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin kommt von der französischen Singer-Songwriterin Saude Sargasson von ihrem Album La Symphonie des Éclairs.
Je suis amoureuse de toi, mon garçon, et moi, je te trouve très bien.
Sie hat auch hierzulande eine echte Fangemeinde, die englische Schriftstellerin Jane Gardam, mittlerweile 95 Jahre alt. Mit ihrer Romantrilogie um den untadeligen Gentleman Old Filth hat sie Kritik und Leserschaft erobert. In Großbritannien ist Jane Gardam schon lange eine vielgelesene und hochdekorierte Autorin. Ihr Spätwerk, eben diese Trilogie, wurde aber erst vor knapp 10 Jahren ins Deutsche übersetzt. Seither erscheinen nach und nach auch ihre früheren Bücher bei uns, jetzt gerade der Roman »Gute Ratschläge«. Das ist die Geschichte einer Frau, die ihren Nachbarn gerne ungefragt Lebenstipps gibt, in Briefen, die natürlich nie beantwortet werden. Aber unter der satirisch absurden Oberfläche dieses Romans geht es um einen tiefen Schmerz. 1991 hat Jane Gardam für diesen Roman den renommierten Whitbread Award bekommen, völlig zu Recht, meint unsere Kritikerin Julia Schröder.
Diese Eliza Peabody muss wirklich der Schrecken der Nachbarschaft sein, mit den von ihr verteilten Briefchen voller guter Ratschläge oder dem, was sie dafür hält.
Liebe Joan, ich hoffe, wir kennen uns gut genug, dass ich das sagen darf. Ich finde, du solltest versuchen, das mit deinem Bein zu vergessen. Ich glaube, es ist etwas Psychologisches, Psychosomatisches, und Charles nimmt es furchtbar schwer. Es macht sowohl ihn als auch dich zum Gespött und ihr ruiniert euch euer Leben. Bitte gib dir mal einen ordentlichen Ruck, ja?
Kein Wunder, dass Joan von gegenüber, Elizas vermeintliche Freundin, einfach nicht antwortet. Stattdessen muss Eliza kurz nach ihrem ersten Brief erfahren, dass Joan sich tatsächlich einen Ruck gegeben und ihren Ehemann Charles sowie die beiden fast erwachsenen Kinder verlassen hat, in Richtung irgendwelcher exotischer Gegenden. Eliza aber schreibt unverdrossen immer längere Briefe an die ferne, stumme, liebe Joan. Briefe voller kleiner Erlebnisse, eine Hausfrau Anfang 50, origineller Beobachtungen aus einem nicht allzu aufregenden Alltag in einer wohlanständigen Wohngegend südlich von London, voller wohlgesetzter Seitenhiebe auf das Leben der gehobenen Mittelschicht. Zumal auf das Leben der Gattinnen, die ihre Zeit mit löblichen Dingen wie der Gärtnerei, der Vermittlung von Babys ungewollt schwangerer Mädchen, dem Schreiben von Kinderbüchern oder dem Besuch von Ehefrauenclubs, feministischen Arbeitsgruppen und Literaturzirkeln zubringen. Die einzige Figur, die ihr Geld selbst verdient, ist bezeichnenderweise eine Englischlehrerin, die die Literatur hasst. Eliza selbst arbeitet, wie sie sagt, mit Sterbenden, was tatsächlich bedeutet, dass sie im nahegelegenen Hospiz die Spülmaschine einräumt und den Sterbenden ihre guten Ratschläge erteilt. Berufstätigkeit hingegen ist in diesen Kreisen eine Sache der Ehemänner, von Männern wie Elizas Mann Henry und Jones Charles. Diese beiden teilen mehr als die gehobene Beamtenposition im Außenministerium, mehr als ihren Platz in der guten alten Männerwelt, wie der Briefschreiberin Eliza irgendwann aufgeht.
Deswegen gibt es diesen Typ Engländer noch. Und deswegen ist er so rundum zufrieden, sitzt indifferent in seinem Londoner Herrenclub. Denn immer, wenn sein Blick auf die anderen indifferenten Gestalten in ihren tiefen Armsesseln fällt, schaut er in den Spiegel. Und irgendwo in den Köpfen der sinnierenden Mitglieder gibt es eine treu ergebene, müßige Frau. Eine Frau eben, Gehilfin, Versatzstück, Anhängsel, Mutterersatz. Alle würden es abstreiten, aber es ist wahr. Und erst heute ist es mir aufgegangen.
Jane Gardams Roman »Gute Ratschläge« ist im Original 1992 erschienen und spielt in den unmittelbar vorangegangenen Jahren während der Zeit der dritten Regierung Thatcher, der Privatisierungen, der Zeit der Wende auf dem europäischen Kontinent. Diese Verwerfungen flackern jedoch nur am Rande des Blickfelds, denn in dieser Welt ist ja scheinbar für immer alles beim Alten, auch wenn die jüngere Generation durch modische Extravaganzen auffällt. Viktorianisch ist ein Stichwort, das mehrfach aufgerufen wird, womit gemeint ist Verdrängung. Unter der Oberfläche einer oft schreiend komischen, zunehmend absurden Gesellschaftssatire rumoren nämlich Trauma, Trauer und Tabu. Eliza mit ihrer exzentrischen Penetranz entpuppt sich einerseits als denkbar unzuverlässige Erzählerin voller krasser Hirngespinste, andererseits als Frau, deren tiefer Schmerz allzu lange keinen Platz einnehmen durfte. Nicht in ihrer Selbstwahrnehmung, nicht in ihrer Ehe, nicht in der ihr zugedachten gesellschaftlichen Rolle der munteren und effektiven Diplomatengattin in Kairo, Washington, Damaskus, Bangkok, die nun allein in der Londoner Rathbone Road sitzt und langsam durchdreht.
Unberührt. Ich bin unberührt geblieben von all dem. Oder womöglich angerührt. Es ist mir abhanden gekommen. So komplett wie mein früheres sinnliches Leben. Denn ich kann mich an das Prickeln von Sex genauso wenig erinnern wie an die Arme meiner Mutter, die Stimme meiner Mutter. Es ist alles weg.
Die Weise, wie dieser Schmerz um zwei große Verluste sich schließlich herausarbeitet ans Licht der Welt, hat etwas von einer schweren Geburt und Elizas Wahnideen fungieren dabei als Wehen. Es geht um Konzepte von Weiblichkeit, von Mütterlichkeit, um verfälschte Erinnerungen und ganz grundsätzlich um die Frage, wie Menschen sich Unerträgliches erträglich machen. Die Konstruktion des Briefromans hält Jane Gardam nicht davon ab, ausführliche Schilderungen mit pointierten Dialogen zu verbinden. Dabei arbeitet sie mit Leitmotiven wie den Glöckchen des Tambourins, das schon im Originaltitel des Buchs »Queen of the Tambourine« angeschlagen wird, oder leise gruseligen Schildkröten, deren Sinn sich erst gegen Ende des Buchs enthüllt. Da ist Eliza Peabody endlich soweit, dem an AIDS sterbenden Barry, einem jungen Anfang 20, der ihr Sohn sein könnte, zu erzählen, was ihr vor 20 Jahren zugestoßen ist. Auch der zwischenzeitlich abgängige Gatte Henry kehrt zurück. Und nicht zuletzt scheint Eliza Peabody eine Aufgabe zu finden, die mit guten Ratschlägen nichts zu tun hat. Sofern wir ihr das glauben dürfen.
Julia Schröder war das über Jane Gardams Roman »Gute Ratschläge«. Übersetzt hat ihn Monika Bark, erscheint morgen bei Hansa.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages.
Unser nächstes Buch heute ist ein Familienroman, der von einem bitteren Konflikt erzählt, von einem Vergehen, von Verdrängtem und dem Kampf um Wahrheit. In Vigdis Hjorts Roman »Ein falsches Wort« geht es zunächst einmal um einen Erbschaftsstreit, um den Zank darüber, wer schon immer bevorzugt wurde, was gerecht wäre, wer sich mehr gekümmert hat um die alten Eltern, das Testament und so weiter. Doch nach und nach tun sich tiefere Abgründe auf. Die Norwegerin Vigdis Hjort hat mit diesem Roman über die seelischen Folgen eines Missbrauchs in der Familie 2016 einen Skandal ausgelöst. Jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen und darüber spreche ich mit meiner SWR2-Literaturkollegin Anja Höfer. Grüß dich.
Hallo.
Ja, Anja, ich muss sagen, dieses Buch von Vigdis Hjort ist mir ziemlich unter die Haut gegangen, aus verschiedenen Gründen. Wie ging's dir?
Ja, mir ging das ganz ähnlich. Das Buch geht einem sehr nahe. Es ist, wie du sagst, ein Familienroman. Der Vater ist gerade gestorben. Die Mutter lebt noch. Es gibt drei Töchter und einen Sohn. Die sind alle so Ende 40 bis Mitte 50. Und vordergründig geht es ums Erbe. Vor allem um zwei Hütten der Familie. Also fast alle norwegischen Familien, die sich das leisten können, haben Hütten irgendwo an einem See oder im Wald. Die können inzwischen auch wahnsinnig luxuriös sein. Diese sind das nicht, aber es hängen viele wunderbare Kindheitserinnerungen an diesen Hütten. Und nun sollen aber nur die beiden jüngsten Schwestern diese Hütten vererbt bekommen. Daran entzündet sich ein Streit. Das ist aber nur die Oberfläche, denn darunter schwelt eine ganz andere Sache, die die Familie schon lange spaltet. Bergljot ist die älteste Tochter. Sie ist Redakteurin und Theaterkritikerin und aus ihrer Perspektive wird der Roman erzählt. Bergljot hat als Erwachsene in einer Psychoanalyse entdeckt, dass sie vom Vater als Kind missbraucht wurde. Sie hat noch ein paar verschwommene Erinnerungen daran. Das war, als sie zwischen 5 und 7 Jahre alt war. Und im Grunde handelt der ganze Roman davon, wie sie sich bei ihrer Familie Gehör für dieses Kindheitstrauma verschaffen will. Das ist ganz schwer, weil die Familie an der Stelle einfach komplett zumacht und davon nichts wissen will, damit eben der schöne Schein nach außen gewahrt bleibt.
Liegt das Gefühl, dass dieses Buch so unter die Haut geht, vielleicht auch daran, dass Vigdis Hjort es strikt aus der Perspektive von Bergljot, also von der Frau, die den Missbrauch erlebt hat, erzählt?
Ja, das denke ich schon. Also es wird durchgehend in der Ich-Form erzählt. Wir erfahren alles ausschließlich durch die Hauptfigur Bergljot. Das macht die Sache natürlich auch sehr einseitig, sehr subjektiv, aber auch sehr direkt und unmittelbar. Man erfährt schon auch viel, finde ich, über die Motive und Beweggründe der anderen Familienmitglieder. Aber das sind natürlich ausschließlich die Mutmaßungen von Bergljot. Deren Wahrheit kann man natürlich anzweifeln. Insofern ist sie auch eine unzuverlässige Erzählerin. Und, das finde ich interessant, sie ist auch gar nicht immer unbedingt sympathisch. Dennoch kommt man ihr und ihrem Schmerz sehr, sehr nah in diesem Buch. Vigdis Hjort hat das Buch auch sehr geschickt gebaut, finde ich. Es gibt diese Rahmenhandlung, die vom Tod des Vaters und den Erbstreitigkeiten handelt. Und dann gibt es viele Rückblenden in unterschiedliche Vergangenheiten. Bergljot erzählt zum Beispiel immer wieder von ihrem großen Bruch mit der Familie, der vor 23 Jahren stattgefunden hat. Da hat sie auf den Rat einer Freundin den Kontakt mit der Familie praktisch abgebrochen schon damals. Denn sie hat einfach gemerkt, ihre Geschichte, die des Missbrauchs durch den Vater, die will einfach nicht gehört werden. Die Familie ignoriert das, verdrängt das. Sie stößt an dieser Stelle immer wieder gegen verschlossene Türen und sie kann einfach nicht mehr. Sie will einen Schlussstrich ziehen, wie es an einigen Stellen im Buch heißt. Aber das ist eben unglaublich schwer.
Ja, das ist auch deswegen so schwer, weil die Mutter sehr manipulativ ist. Sie droht immer wieder mit Selbstmord. Es ist auch deswegen schwer, weil der Vater Sätze zu ihr gesagt hat, wie: wenn du eine Psychopathin sehen willst, dann schau in den Spiegel. Solche Sätze hallen ein Leben lang nach. Jetzt fragt man sich bei dieser Geschichte auch in ihrer Detailgenauigkeit natürlich schon, ist das Fiktion oder ist das Autofiktion?
Ja, Vigdis Hjorth hat in Interviews oft gesagt, dass sie das Wort Autofiktion nicht mag. Aber dass ihre Bücher natürlich irgendwie mit ihrem Leben zu tun haben. Sie betont aber trotzdem immer wieder, dass es vor allem Romane seien mit einer höheren Wahrheit, nicht mit einer 1:1 Wirklichkeitswahrheit. In Norwegen ist das Buch schon 2016 erschienen unter dem Titel Arv og Miljø. Auf Deutsch würde man sagen Erbe und Milieu oder Erbe und Umwelt. Und das hat damals sehr hohe Wellen geschlagen. Hjorths Familie hatte sich nämlich dann doch in dem Buch wiedererkannt und hat ihr dann Lügen und Unwahrheiten über die Familie vorgeworfen. Das Ganze hat dann eine breite Debatte über Fiktion und Wirklichkeit in der Literatur ausgelöst. Und Vigdis Hjorths jüngere Schwester, die Juristin Helga Hjorth heißt die, die hat einen Gegenroman geschrieben. Das kommt ja auch nicht so oft vor, dass die sich sozusagen mit den Waffen der Schwestern nochmal wehrt. Der heißt Frivillige, freier Wille. Und da stellt die Schwester ihre Version der Familiengeschichte dar. Und Vigdis Hjorth hat das wiederum auch wieder alles in einem Roman verarbeitet. Der heißt Die Wahrheiten meiner Mutter. Der ist schon letzten Oktober auf Deutsch erschienen.
Ja, das ist ein bisschen verwickelt mit der Reihenfolge.
Ja, ja. Und da geht es um eine Künstlerin, die die Familie gegen sich aufgebracht hat. Mit einem Bild, in dem Fall mit einer Malerei, wo sie die Familie sehr hässlich darstellt. Und da versucht die Hauptfigur verzweifelt, mit der alten Mutter wieder in Kontakt zu kommen. Und den finde ich persönlich ein bisschen besser, noch packender erzählt, mit einem absoluten Knall am Ende, mit ganz toll durchkomponierten Motiven. Ich finde, das hat man alles hier auch, durchaus. Ja. Aber hier haben mich doch ein paar so erzählerische Redundanzen und auch einige Abschweifungen zur Psychoanalyse und zum Krieg etwas gestört. Wobei diese endlosen, oft sich wiederholenden Gedankenschleifen, das ist natürlich ein bewusstes Stilmittel, das Vigdis Hjorth einsetzt, damit wir vermutlich diese Qual auch sehr nah miterleben. Und das klappt ja auch.
Ja, das klappt, das finde ich auch. Der Titel »Ein falsches Wort« bezieht sich, meine ich, auf einen Satz, den Bergel Hjorth als Theaterautorin selber schreibt einmal in einem erotischen Drama. Und da schreibt sie, er berührte mich wie ein Papa. Und als sie das geschrieben hat, da bricht sie plötzlich zusammen. Das führt sie dann später in die Analyse. Insgesamt waren mir manchmal so ein bisschen zu viele psychoanalytisch angeregte Traumbeobachtungen drin. Aber vor allem im letzten Drittel des Romans, als sie da die Geschichte des Missbrauchs auffaltet und auch deutlich wird, wie das diese Familienkonstellation bedrückt eigentlich auch. Der Vater ignoriert sie dann an einem bestimmten Punkt, weil er sich extrem schuldig fühlt. Die Mutter tritt in Konkurrenz zu ihr. Das ist schon sehr bewegend geschrieben, oder?
Ja, absolut. Also was Vigdis Hjorth, finde ich, sehr klar und nachvollziehbar macht, ist dieser irrsinnig große Schmerz, der nach so einem Missbrauch das gesamte Leben in all seinen Abzweigungen überschattet. Ihre Beziehung zu Männern. Es klingt auch immer wieder an, dass sie viel zu viel trinkt. Sie ist wirklich zerstört und verletzt und gleichzeitig will sie aber auch so eine starke Kriegerin sein und eben für diese Anerkennung ihrer Geschichte kämpfen. Und man schaut ihr bei diesem permanenten Aufbäumen und wieder hinfallen zu. Und das berührt einen schon sehr. Und auch die Muster in der Auseinandersetzung mit der Familie, die wiederholen sich ja immer wieder. Die Mutter, die...
Ja, die Mutter sagt immer nur, du willst nur die Aufmerksamkeit
ja,
haben.
Ja, genau. Sie sagt nur, du willst ja nur Aufmerksamkeit. Das ist ihre Erklärung, was natürlich völlig hanebüchen ist. Der Vater, der dann eben sagt, sie sei eine Psychopathin. Und die Schwestern, die so seltsam dazwischen hängen, ja, die irgendwie den Kontakt zu ihr schon wollen, aber auch nicht den Bruch mit den Eltern riskieren wollen. Das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Das ist schon alles wahnsinnig gut und genau geschildert. Und am Ende geht es eben um das Recht auf die eigene Geschichte.
Welche Sprache findet Vigdis Hjorth für diesen Roman? Wie würdest du die beschreiben?
Das ist schon, wie auch bei Die Wahrheiten meiner Mutter, das ist eine sehr direkte, so eine glasklare und ganz schnörkellose Sprache. Und dadurch erzeugt Hjorth diese große Unmittelbarkeit. Man kommt ihren Figuren, vor allem Bergel Hjorth, einfach sehr nah. Das Buch ist, wie gesagt, sehr klug gebaut. Es gibt immer wieder längere und auch ganz kurze Abschnitte. Sie strukturiert sehr gut Gedanken, Erlebnisse, Ereignisse. Manchmal stehen da ja nur so ein oder zwei Sätze auf einer Seite. Also ich finde, das Buch ist auch dadurch sehr gut lesbar einfach.
Ja, noch ganz kurz zur Autorin. Vigdis Hjorth ist ja in Norwegen eine vielfach ausgezeichnete Bestseller-Autorin, Jahrgang 1959. In Deutschland wird sie interessanterweise gerade jetzt erst entdeckt, wie das wohl kommt.
Ja, das stimmt. Und zwar wird sie über den Umweg USA entdeckt. Dort war dieser Roman, über den wir sprechen, also Ein falsches Wort, 2019 für den National Book Award nominiert in der Kategorie Übersetzte Literatur. Und es gab sehr viele, sehr gute, euphorische Kritiken in den großen amerikanischen Zeitungen. Interessanterweise ist dieser Roman 2019 unter dem Titel Bergljots Familie schon mal auf Deutsch erschienen in dem kleinen Osburg Verlag und auch schon damals in der wirklich sehr guten Übersetzung von Gabriele Häfs. Aber damals ging er einfach unter. Dabei hat Vigdis Hjorth inzwischen an die 30 Romane geschrieben, die auf Deutsch aber dann auch oft in diese Frauenliteratur-Ecke, Gott weiß warum, geschoben wurden mit ganz furchtbaren Titeln. Die Liebeskur oder Zum Teufel mit den Männern hat man ihre Bücher genannt. Und jetzt, finde ich, bekommt sie endlich die Aufmerksamkeit, die sie als wirklich gute Autorin auch verdient.
Vielen Dank, Anja Höfer.
Ja, gerne.
Ein falsches Wort heißt der Roman von Vigdis Hjorth, übersetzt von Gabriele Häfs, erschienen bei S. Fischer.
Je ne peux pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même, dis-le encore, dis-le plus fort. Peut-être qu'au fond, au fond, j'ai tort et que tu m'aimes. Alors dis-le sans t'arrêter, dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre. Dis-le encore, je veux l'entendre d'une autre façon, faut me surprendre pour m'aimer. Mais je, non, je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau la voir chanter, la voir crier sur tous les toits, moi non, je ne te crois toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, dis-le-moi, 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 dis-le-moi.
Dis que tu m'aimes, ein Song von Sao de Sargasson hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Sargasson ist 24 und wird gerade in Frankreich für ihr erstes Album gefeiert, für ihre Mischung aus Elektropop und Chanson. Morgen erscheint ein neuer Roman von Isabel Allende. Die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin ist seit ihrem Welterfolg Das Geisterhaus international bekannt und beliebt. Ihre Bücher werden in viele Sprachen übersetzt, stehen meist wochenlang ganz oben auf den Bestsellerlisten. Die Kritik ist von Allendes Werk nicht immer begeistert, konstatiert Klischees, Melodramatik, Kitsch. Allende, die gebürtige Chilenin, ist jetzt 81. Sie lebt schon lange in den USA und dort, unter der Regierung Trump, spielen auch Teile ihres neuen Romans. Er umspannt aber fast ein Jahrhundert. Er führt nach Österreich und nach Lateinamerika und erzählt von Kindern, die flüchten müssen. Der Wind kennt meinen Namen, heißt das Buch. Beate Tröger stellt es vor.
Gesellschaften bestehen aus Individuen. Verwaltet werden sie aber von Regierungen, deren Gesetze im besten Fall dem Wohl des Einzelnen verpflichtet sind, im schlimmsten Fall Leben schädigen oder gar zerstören. In Isabel Allendes jüngstem Roman »Der Wind kennt meinen Namen« sind es drei Leben, die der Willkür von Regierungen ausgeliefert waren oder sind. Samuel Adler, Leticia Cordero und Anita Duran. Jahrzehnte liegen zwischen ihren Kindheiten. Doch sie eint die Erfahrung, aus politischen Gründen die Heimat verlassen zu müssen und von ihren Eltern getrennt zu werden. Samuel Adler ist jüdisch und 5 Jahre alt, als in Wien die Kristallnacht-Pogrome den ganzen Hass und die Zerstörungswut der Anhänger des Nationalsozialismus erkennbar machen. Obwohl seine Eltern Rudolf und Rachel geahnt haben, was kommen wird, begreifen sie nun erst das Ausmaß. Es ist zu spät für sie, aus Österreich zu fliehen, doch es gelingt ihnen, Samuel mit einem Kindertransport nach England zu schicken. Bis zu dem Moment, in dem der musikalisch hochbegabte Samuel in Richtung England aufbrechen soll, schildert Allende das Chaos und die Angst unter der jüdischen Bevölkerung plastisch und drastisch. Doch im Moment des Aufbruchs, als Samuel seine Geige zurücklassen soll, er sich weigert und spielt, entgleitet dem Roman der Ton.
Sofort wurde es still rings um das Kind, das den Bahnhofsvorplatz mit den Klängen einer Serenade von Schubert füllte. Die Zeit hielt inne. Und für wenige traumhafte Minuten fühlte sich die von Trennungsleid und Ungewissheit geschundene Menge getröstet. Samuel war klein für sein Alter und sah in dem übergroßen Mantel noch anrührender und zerbrechlicher aus. Mit geschlossenen Augen wiegte er sich zur Musik.
Wenn der Roman Samuel so auf seiner Geige spielen lässt, zägt das gehörig an den Nerven der Leserinnen und Leser. Doch Allendes Entschiedenheit zu erzählen, ihr Kalkül, ohne Scheu auf Affekte und Effekte zu setzen, haben das Geschehen an dieser Stelle schon so weit vorangetrieben, dass man wissen will, wie es mit Samuel weitergeht. Man möchte auch wissen, wie es um Letizia steht. An ihrer Figur entspinnt sich der zweite Strang der Romanhandlung. Letizia hat 1981 in El Salvador das Massaker von El Mozote überlebt, bei dem die Armee während des Bürgerkriegs rund 900 Menschen ermordete. Mit ihrem Vater hat sie das Dorf verlassen können, in dem sie aufgewachsen ist.
Einige Kindheitserinnerungen waren Letizia geblieben. Der Geruch des Holzfeuers im Küchenofen, das üppige Grün, der Geschmack der Maiskolben, das Vogelkonzert, die Tortillas zum Frühstück, die Gebete ihrer Großmutter, das Weinen und Lachen ihrer Geschwister. Auch ihre Mutter hatte sie nicht vergessen, obwohl sie nur eine einzige Fotografie von ihr besaß.
Letizia landet in den Vereinigten Staaten. Mit ihrem Heimatland kommt ihr auch der Glaube abhanden.
Letizia enttäuschte ihren Vater, weil sie die Schule abbrach und fortging, aber auch, weil sie der Religion den Rücken kehrte. »Auch wenn du Jesus verlässt, wird er dich doch niemals verlassen«, sagte Edgar immer wieder und betete auf Knien für die Rettung seiner Tochter. Aber Religion ist eine Frage des Glaubens, und den besaß Letizia nicht. Sie stellte zu viele Fragen.
Ihr Weg wird sich 4 Jahrzehnte und 3 Ehen später mit dem Weg von Samuel überschneiden. An einer weiteren Figur, der jungen Anwältin Selena Duran, entspinnt Allende den 3. und letzten Handlungsstrang. Er beginnt 2019 und fokussiert einen weiteren Kontext politischer Willkür. Selena setzt sich in Arizona gegen Donald Trumps Zero-Tolerance-Politik ein. Als Mitarbeiterin des Magnolia-Projekts versucht sie, Kinder, die von ihren Eltern bei der Flucht in die USA getrennt worden sind, zu ihren Familien zurückzuführen. Zusammen mit dem eher technokratischen Anwalt Frank, der durch Selenas Engagement seine Borniertheit ablegen kann, setzt sie sich auch für die sehbehinderte Anita aus El Salvador ein, die mit ihrer Puppe Didi in einem Kinderheim lebt. Auch aus Anitas Perspektive wird im Roman erzählt.
Ich habe auch gehört, dass ich zu einer Psychologin soll. Ich weiß, was das ist. Ich war bei einer Psychologin, als wir den Unfall hatten. Das ist sowas wie eine Lehrerin, nicht wie ein Arzt. Sie untersucht mich nicht und gibt mir auch keine Spritzen. Ich gehe zusammen mit Miss Selena hin und die Didi kann ich mitnehmen. Du kommst auch mit, Claudia. Das ist kein Grund zu weinen. Wir müssen ruhig sein. Wir sind nicht verloren. Der Wind kennt meinen Namen und deinen auch. Alle wissen, wo wir sind.
Ihre kindliche Erzählperspektive macht am deutlichsten klar, woran Allendes temporeicher Roman krankt. Immer wieder muss sich die Erzählstimme mit sentenziösen Bemerkungen und handlungs- oder zeitraffenden Kommentaren behelfen, um die Jahrzehnte überspannende Handlung zusammenzubringen, um die Not der kindheitstraumatisierten Figuren deutlicher herauszuarbeiten, um klarzumachen, wie drastisch die politische Willkür in Systemen Leben beeinträchtigen und lenken kann. Im Versuch, eine kindliche Stimme glaubhaft erzählen zu lassen, wirkt das besonders aufgesetzt. Allende versucht, Parallelen zwischen 3 Zeiten und Systemen zu ziehen, die, auch wenn die Motive der Willkür sich unterscheiden, schwere Traumata hinterlassen. Doch sie zwängt ihre Figuren zu sehr unter diese Konstruktion. Sie werden nicht so recht lebendig. Am Ende wirkt der Roman zu kurz geraten, weil er sich für die Bögen, die er spannt, nicht ausreichend Zeit nimmt. Andererseits wirkt er zu lang, weil seine Konstruktion immer lauter klappert, je weiter die Geschichte vorangetrieben wird, anstatt sich aus den Beziehungen der Figuren zu entwickeln. Dabei sind die Anlagen aller Figuren so anregend, ist seine Grundidee so bewegend wie politisch brisant, dass »Der Wind kennt meinen Namen« das Zeug dazu gehabt hätte zu gelingen. Denn es sind ja tatsächlich meistens Kinder, die als schwächste Wesen unter politischer Willkür das schlimmste Leid erfahren.
Der neue Roman von Isabel Allende, »Der Wind kennt meinen Namen«, aus dem Spanischen übersetzt hat Svenja Becker, Surkamp Verlag, ab morgen im Buchhandel.
Dieu plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires d'eux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de ça. Je veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir. L'engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Tout s'est passé silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
So, und jetzt gibt's einen kurzen Lesetipp, und zwar von dem Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein.
Ich empfehle Susanne M. Riedel das Buch Lebensmittelallergie. Das ist eine ganz wunderbare Sammlung von Geschichten und Erzählungen, in denen Susanne Riedel beschreibt, wie es ist, als Frau in einer Großstadt noch älter zu werden als 30, wie man da überlebt, wie das ist, mit den Kindern zu verhandeln, welche Besonderheiten man erlebt. Und das Tolle an Susanne und ihrem Humor ist, dass sie eben immer auch diese Schönheit und diese Leichtigkeit im Blick hat, dass sie immer auch eine ganz tiefe innere Fröhlichkeit ausstrahlt, die sich dann auf uns Leser und Leserinnen überträgt. Also Lebensmittelallergie ist so ein Buch, was man wirklich jederzeit zur Hand nehmen kann, wenn man eine Tasse Tee trinkt und sich besser fühlen möchte. Dazu muss man wissen, dass Susanne leidenschaftliche Teebeutel-Fähnchen-Motivsammlerin ist. Also sie sammelt immer diese schlauen Sprüche auf Teebeuteln und dieses Hobby teile ich mittlerweile mit ihr. Und die schönsten und blödesten Sprüche teilen wir einander immer mit. Und deswegen hatte ich mich auch besonders natürlich auf ihr neues Buch gefreut und ich kann es wirklich sehr empfehlen.
Jakob Hein empfiehlt Susanne M. Riedels Buch Lebensmittelallergie – Mein Leben in Autokorrektur. Aus dem Berliner Indie-Book-Verlag Satyr. Hier kommt Sahou de Sargasson mit Je rêve.
Je ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux, entrelacés, lèvres asséchées par l'amour, l'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, je rêve. Oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir, penser hier en guérir. Oh, je rêve, je rêve, je rêve. Oh oui, je rêve.
Je rêve que tu es là avec moi. Je rêve, oui, je rêve.
Lust auf Lesen, Bock auf Buch. Auf der Leipziger Buchmesse konnten wir gerade die vielen Teenager und jungen Erwachsenen sehen, die sich nicht nur an den Ständen mit Mangas und Comics drängten, sondern vor allem auch an den Ständen mit Romantasy-Büchern, mit Stories über die Liebe und das Erwachsenwerden. Das Interesse am Genre Young Adult ist groß und das freut nicht zuletzt die Verlage. Wie aber steht es um die Begeisterung für klassische Kinder- und Jugendliteratur? Was bedeutet der digital sozialisierten Generation das gedruckte Buch? Und wie kommen Kinder und Jugendliche eigentlich auf neuen Lesestoff? Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, kurz AVJ, sind diesen Fragen kürzlich nachgegangen in der Konsumentenstudie Bock auf Buch mit 20.000 Personen. Barbara Müller ist Geschäftsführerin des Interessenverbands AVJ. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Müller, ein für mich sehr überraschendes Ergebnis dieser Studie ist, dass die Buchhandlung für Jugendliche noch immer der wichtigste Kontaktpunkt für neue Bücher sein soll. Das mag man ja kaum glauben. Spielen nicht Social Media, BookTok und andere Kanäle mittlerweile eine viel größere Rolle als Informationsquelle?
Also tatsächlich ist in unserer Studie herausgekommen, dass die Buchhandlung so der wichtigste Kontaktpunkt ist, aber dass man natürlich sehen kann, dass je älter die jungen Lesenden sind, desto stärker auch die Social-Media-Plattformen an Wichtigkeit gewinnen. Also es ist so, dass da können wir auch so einen Trend beobachten, dass sich die jungen Lesenden digital informieren und in der Buchhandlung kaufen. Also das ist dann tatsächlich so der Switch zwischen den Formaten. Was ganz interessant ist, weil man bei älteren Lesern ja in der Vergangenheit häufig festgestellt hat, dass die sehr treu sind. Also E-Book-Leser kaufen online, lesen E-Books, wollen da nicht unbedingt noch ein gedrucktes Buch. Aber dass das tatsächlich in den jüngeren Zielgruppen anders ist. Also dass die zwischen den Formaten hin und her springen. Zwischen den stationären und den digitalen Kanälen.
In der Jugendliteratur gibt es ein paar Verschiebungen. Ich hatte das eben schon angedeutet. Fantasy und Romantasy unter dem Belletristik-Label Young Adult, die boomen. Ab welchem Alter werden diese Bücher gelesen?
Ja, man sagt ja immer, dass die Leser durchaus etwas jünger sind als das, was an Altersempfehlungen die Verlage auf die Bücher draufschreiben. Aber mit Sicherheit fängt es schon mit 12 an bei den Mädels. Genau, das sind auch so zwei Genres, die sehr eng aneinander liegen, also Young Adult und New Adult. Und tatsächlich wissen wir aber auch, dass sogenannte All-Age-Bücher, also die auch tauglich sind für den Erwachsenenmarkt, sodass die Zielgruppe da sehr, sehr groß ist.
Verdrängen denn dieses Genre andere Bücher? Also ich sage mal klassische, vielleicht auch literarisch ambitioniertere Literatur für Jugendliche?
Also da habe ich jetzt keine validen Daten zu. Ich denke eher, dass wir hier sehen, dass sich da so ein bisschen so eine Marktlücke schließt. Also dass es ein Genre ist, was vor einigen Jahren noch gar nicht so stark besetzt war mit Titeln und es sozusagen diese Auswahl noch gar nicht gegeben hat. Und dass die Verlage aber festgestellt haben, dass es tatsächlich eine ganz große Zielgruppe gibt und dass man damit vielleicht auch junge Lesende beim Buch behält, die vorher dann irgendwie ab einem bestimmten Alter aufgehört haben zu lesen und dann vielleicht erst im Erwachsenenalter wieder zurückgekommen sind.
Ach so, das heißt, es schließt jetzt quasi so eine Lücke bei den 14-, 15-, 16-Jährigen?
Ganz genau. Man könnte sagen, das sind jetzt einfach Genres, die so eine Brücke schlagen zwischen der Jugendliteratur und der Erwachsenenliteratur.
Sie hatten es eben schon ein ganz klein bisschen angedeutet. Welche Bedeutung hat das gedruckte, das gebundene Buch für diese ja digital sozialisierte Altersgruppe der Teenager? Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass viele lieber auf dem E-Book lesen oder vielleicht auch Hörbücher hören.
Ja, das ist ganz interessant. Also was wir sehen können, ist, dass der E-Book-Markt jetzt nicht so stark gewachsen ist, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren mal angenommen hat. Und dass wir ja gerade mit dem Thema Farbschnitt beispielsweise oder einfach sehr schön wieder ausgestatteten und mit tollen Covern versehenen Büchern seit ein paar Jahren bei den jungen Leuten wieder total punkten können. Und das haben wir eben in der Studie auch bei unserer Befragung herausgefunden, dass es tatsächlich auch für die älteren jungen Zielgruppen so mit Abstand das beliebteste Format ist. Und die Verlage haben da auch drauf reagiert, sage ich mal. Oder das ist ja so ein Wechselspiel. Und es gibt einfach seit einiger Zeit sehr schön ausgestattete Bücher auf dem Markt, die man dann selber gerne auch haben will, in seine eigene Bibliothek stellen will oder vielleicht auch verschenken möchte.
Auffallend ist ein ganz leichter Trend in dieser Studie, nämlich zum Lesen in Originalsprache, also Englisch vermutlich am meisten, und zwar schon bei den 10- bis 15-Jährigen.
Ja, da waren wir tatsächlich auch ein bisschen erstaunt. Also das Thema Lesen in Originalsprache, das wird in der Branche schon länger und auch wahrscheinlich mitunter ein bisschen kontrovers diskutiert, aber wir beobachten das. Und dass das tatsächlich bei den Jüngeren auch schon so eine starke Rolle spielt, das ist jetzt durch die Studie, würde ich sagen, auch nochmal so richtig herausgekommen.
Also sagen wir mal, bei den 10- bis 15-Jährigen ist der Trend noch nicht so ausgeprägt, ne? Das setzt dann später dann.
Genau, aber wir haben tatsächlich auch in der Zielgruppe gibt es tatsächlich auch schon einen erheblichen Anteil, die angegeben haben, dass sie in der Originalsprache lesen und dann ab 16 in jedem Fall. Und ich glaube, das wird natürlich angetrieben, einmal aus dem Serienstream, dass die Kids sich eben Serien in Original angucken oder Filme in Original, dann natürlich aus dem Gaming-Bereich. Plus, und das fand ich jetzt ganz interessant, dass wir in der PISA-Studie gesehen haben, dass die deutschen Schüler ja grundsätzlich nicht so gut abgeschnitten haben, aber herausgehoben wurde, dass tatsächlich, was die Fremdsprachen angeht, dass das sich sehr stark und sehr positiv entwickelt hat in den letzten Jahren und dass wir einfach wissen, dass Englisch ein ganz großer Schwerpunkt an den weiterführenden Schulen ist und dass die mehr Englischunterricht haben und da auch wirklich auf einem hohen Niveau unterrichtet wird.
Jetzt wird in Deutschland zwar insgesamt mehr Geld für Kinder- und Jugendbücher ausgegeben, unter anderem eben durch dieses Romantasy-New-Adult-Genre. Aber insgesamt, laut Ihrer Studie, beginnen die Kinder später zu lesen und zum Buch zu greifen als früher. Wie kommt das?
Ja, tatsächlich ist in der Studie rausgekommen, dass es so einen leichten Shift gegeben hat. Und zwar, dass mittlerweile für die 10- bis 15-Jährigen, also wir haben abgefragt, so wie, wo waren denn die Anfänge des Lesens, wo wurden sie sozialisiert oder von Büchern begeistert? Und dass hier jetzt die Schule so die wichtigste Rolle spielt.
Also nicht mehr die Eltern.
Nicht mehr das Elternhaus, das war vor 10 Jahren noch anders. Und ja, da lassen sich jetzt natürlich ganz unterschiedliche Sachen ableiten von zum einen, dass viele Elternhäuser das vielleicht so nicht mehr bieten. Und man muss dazu sagen, dass wir in der Studie ja auch nur tatsächlich junge Lesende befragt haben, die aus buchaffinen Elternhäusern kommen. Mhm. Und wir konnten keine Kids und Jugendliche und junge Leute befragen, die eigentlich gar keine Leser sind. Also das war eben Grundvoraussetzung, um bei dem Fragebogen mitzumachen. Das heißt, wenn schon die aus buchaffinen Haushalten kommen, die Schule hier als wichtigsten Ort für ihre Lesesozialisation angeben, dann wissen wir nicht genau oder kann man nur vermuten, was mit denen ist, die aus Haushalten kommen, wo es eigentlich gar keine Bücher gibt. Also die Schule ist hier einfach total wichtig und da stecken auch Chancen drin, sage ich mal so, weil wir natürlich dann dort, wenn wir die Schulen vernünftig ausstatten mit Budgets für Schulbibliotheken, mit Lehrerfortbildung, hier wirklich das Lesen, Lernen auch in den Mittelpunkt drücken, eine verbindliche Lesezeit im Unterricht, dass wir hier wirklich auch die Kinder in der Breite erreichen. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt für die AVJ, für die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, dass Lesen nicht mehr Privatangelegenheit der Eltern ist und dass das so nicht mehr funktioniert, sondern dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist und dass die Institutionen hier einfach gestärkt werden müssen.
Vielen Dank, Barbara Müller, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Sûrement parce que je t'aime. Passionnément, tu m'aimes suffisamment que je reste. Mais pourquoi je reste? L'amour est tel que l'on pardonne tout. Personne de nous n'est fou. Si ce n'est d'amour, on entend, on voit, on ne veut pas. Non, je ne suis pas aveugle, je ne veux juste pas voir. Laissez-moi y croire.
Es kommt nicht so oft vor, dass sich Altphilologinnen in aktuelle Debatten einmischen. Für Melanie Möller, Professorin für Latinistik an der Freien Universität Berlin, scheint es jetzt aber wohl an der Zeit gewesen zu sein. Nach Arbeiten über Ciceros Rhetorik, Ovid oder Homer, stürzt sich die 1972 geborene Autorin nun ins Getümmel der Gegenwart und streitet mit ihrem Buch »Der entmündigte Leser« gegen Wokeness, Cancel Culture und die sogenannte Sprachpolizei ganz allgemein. Für die Freiheit der Literatur heißt ihre Streitschrift im Untertitel und unser Kritiker Ulrich Rüdenauer hat sich mit Melanie Möller auf durchaus vermintes Gelände begeben.
Zum Signum unserer Zeit gehört, dass fast jedes Thema enormes Erregungspotenzial besitzt und mindestens aufgeblasen wird zu einem Weltuntergangsmanitekel. Da verschiedene Diskursteilnehmer die Deutungshoheit beanspruchen, eskalieren Debatten schnell, werden regelrecht zu Battlegrounds, auf denen der Untergang des Abendlands verhindert oder befördert werden soll, je nachdem. Die Kultur bot in den letzten Jahren dafür einiges Anschauungsmaterial und einen besonderen Kampfort bildete die Sprache. Die Stichworte dürften allen kulturell Interessierten geläufig sein. Gendergerechtes Sprechen, Cancel Culture, Sensitivity Reading, Political Correctness, sogenannte Säuberung von Klassikern. Die Progressiven werfen den auf Werktreue Beharrenden auf subtile Weise Rassismus vor, etwa wenn Letztere gegen die Tilgung des N-Worts in Kinderbüchern wettern. Konservative befürchten entstellende Eingriffe oder Geschichtsklitterung. Canceln sei ein Kampfbegriff der Rechten, sagen die einen. Canceln sei reale Praxis von linken Eiferern, sagen die anderen. Inzwischen wird die Diskussion nicht mehr nur in Hochschulseminaren und im Feuilleton geführt, sondern auch in Büchern. Das Jüngste schlägt sich ganz auf die Seite jener, die eine übermütige, woke Gesinnungsdiktatur am Werk sehen. Monika Möllers Band »Der entmündigte Leser«. Ihren Essay versteht sie als Plädoyer für die Freiheit der Literatur. Monika Möller ist Altphilologin. Sie kann ihren Blick also sehr weit zurück bis in die Antike schweifen lassen, um ihn von dort mit einer gewissen Abgeklärtheit wieder auf aktuelle Texte zu werfen. Wobei, abgeklärt ist vielleicht nicht der erste Begriff, der einem einfällt, wenn man Möllers Streitschrift liest. Zuspitzend würde wohl eher passen. Gleich in der Einleitung spricht sie von den Änderwütigen, die sich
an Kunst und Literatur vergehen. Sie wollen Literaturgeschichte umschreiben, indem sie sie moralisch bereinigen, mögen die Gründe für ihr Vorgehen auch mit der Zeit wechseln.
Zurückgreifend auf klassische Texte von Homer bis Ovid, die sie mit modernen Klassikern etwa Louis-Ferdinand Céline's, Joseph Brodsky's oder auch Astrid Lindgren's verknüpft, möchte sie mit ihrem Buch auf fortdauernde Versuche der Umarbeitung, Verkürzung oder Veränderung aufmerksam machen. Sie begreift das als Zensur. Es gehe aber darum, so Möller, Ambivalenzen zuzulassen, simple, weil zugleich verharmlosende Lesarten zu vermeiden. Auch sollten nicht, wie sie es nennt, Überempfindlichkeiten zum Maßstab für eine zu Einsicht und Einordnung fähige Leserin gemacht werden. Möller wendet sich nicht zu Unrecht gegen die Gleichsetzung literarischer Inhalte und Figuren mit den Positionen von Autoren, etwa wenn es um den männlichen Blick eines römischen Elegikers wie Sextus Propertius bis hin zu dem von Goethe geht. Frauen seien hier selbstverständlich künstlerische Objekte der Lust und es gebe weder Grund für Mitleid noch Anlass zur Sorge. Diese Künstlichkeit scheine, so Möller, den Damen allerdings zum Verhängnis zu werden, zumal sofern sie der Fantasie männlicher Dichter entsprungen seien.
Denn, so fragt sich die Frau von Bildung und gesellschaftlicher Verantwortung, wie können diese frustrierten Typen, Properz, Catull, Ovid, die wieder besseres Wissen zu einer Einheit aus Dichter als historischer Person und elegischem Ich verschmolzen werden, es wagen, ein erfundenes Mädchen zum Lustobjekt zu degradieren und dabei weitgehend mundtot zu machen. Damit sind sie mindestens schlechte Vorbilder für alle Einfallspinsel unter den Lesern und für jegliche illiteraten Gewalttäter, was wohl mit Blick auf die Jahrhunderte für die meisten gelten dürfte. Dies die Mutmaßungen der jüngeren, vor allem, aber nicht ausschließlich weiblich motivierten Forschung zur antiken Liebeselegie, die den Male Gaze enttarnen, in seine Schranken weisen und seinen armen Opfern helfen möchte.
Möller reagiert geradezu wütend auf diese unliterarischen Mutmaßungen. Einerseits. Andererseits prangert sie unhistorische Lesarten von selbsternannten Sprachpolizisten an, also den Umstand, dass aus einer heutigen, moralisch vermeintlich überlegenen Warte über Texte der Stab gebrochen wird, die von ihrer Zeit geprägt sind oder damals sogar als fortschrittlich galten. Über Texte, die eine genauere Lektüre erforderlich machten, um über sie urteilen zu können. Beide Punkte sind richtig. Und Möller ist hoch anzurechnen, dass sie es nicht bei dieser pauschalen Kritik an der Wokeness-Fraktion belässt, sondern sich die Mühe tiefgehender Interpretation macht, an vielen Beispielen Missverständnisse und historische Errungenschaften aufzeigt, mithin auf die Vernunft und Kenntnis von Leserinnen und Lesern vertraut, die eben nicht entmündigt werden sollten.
Das Gute ist ja, dass auch Leser im Leben anständig, menschlich bleiben können. Selbst die, die Freude am Bösen, Verletzenden in der Kunst haben. Das geht. Sehr einfach sogar.
Was Melanie Möller aber doch vorgeworfen werden darf, an vielen Stellen hat man das Gefühl, dass sie einen Popanz errichtet. So, als würde es ein hegemonial gewordenes Bündnis von moralinsauren Besserwissern geben, das inzwischen dabei ist, ganze weltliterarische Bibliotheken umzuschreiben oder unwiderstehlichen Druck auf Verlage und Wissenschaftlerinnen auszuüben. Beispiele für solchen Übereifer gibt es gewiss. Es werden auch einzelne Protagonisten aus dem akademischen Betrieb zitiert, die vielleicht über das Ziel hinausschießen. Aber so ist das nun mal in einem heterogenen kulturellen Feld. Das aber erstens jede Zeit neu auf ältere künstlerische Erzeugnisse blickt, diese mit der Gegenwart abgleicht, auch radikale Ablehnung zum Ausdruck bringt, das ist kein Phänomen der letzten Jahre und es ist dagegen auch wenig einzuwenden. Dass zweitens unter dem Druck sogenannter Gutmenschen tatsächlich Bücher umgeschrieben würden, das müsste erst einmal bewiesen werden. Von einzelnen gut begründeten Fällen abgesehen, vornehmlich im Kinderbuchbereich, ist da wenig bekannt geworden. In puritanisch-reaktionären Bundesstaaten der USA landen Klassiker aufgrund ihres Inhalts zuweilen auf dem Index. In den meisten westlich-liberalen Ländern kommt das zum Glück eher selten vor. Klassische oder historische Texte bedürfen immer wieder für ihre Zeit einer Kommentierung. Diese nimmt Rücksicht auf veränderte Sichtweisen, etwa bezüglich Kolonialismus oder Ausgrenzungspraktiken der Vergangenheit. Das ist noch kein Grund zur Klage. Im Gegenteil, es kann sogar dabei helfen, das Vergangene besser und in seiner historischen Bedingtheit zu verstehen. Alles in allem, Melanie Möllers mitunter polemisch scharfes Buch ist ohne Zweifel anregend und gelehrt, aber es ist eben auch Teil jener oft unangemessen erregten Debatte, gegen die es sich richtet.
Der entmündigte Leser für die Freiheit der Literatur, eine Streitschrift von Melanie Möller, gerade bei Galliani Berlin erschienen. Alle Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die gibt's auch auf swrkultur.de und im Lesenswert-Podcast zum Nachhören. Ab morgen, Sie haben es im Programm sicher schon gehört, heißt SWR 2 SWR Kultur. Das meiste bleibt aber so, wie Sie es kennen und mögen, auch das Lesenswert-Magazin. Die Musik heute kam von Sahaud de Sargasson aus Frankreich. Das Album heißt La Symphonie des Éclairs. Mein Name ist Anja Brockert. Ich wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss. Je crois même que je le préfère. Oui, je préfère me taire que passer pour le crétin. Je vais avoir l'air, j'ai peur de dire n'importe quoi.
peut passer pour je ne sais quoi. Qu'allez-vous retenir de moi?